Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Serie zur Zukunft der Arbeit. Im ersten Teil haben wir in der vergangenen Ausgabe mit Daniel Dettling über den Wandel von der Industrie zur Wissensgesellschaft gesprochen und am Ende auch die Kreativwirtschaft erwähnt. Die wird uns in dieser Ausgabe intensiver beschäftigen und das liegt nicht daran, dass die Brand 1, aber auch wir vom Podcast Radio Detektor FM schon nach der Definition Teil der Kreativwirtschaft sind. Euer Kreativpilot heißt auch diesmal Christian Bollert und so heißt unser Podcast.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Vielleicht hat es ja auch etwas mit dem Wandel von der Industrie zur Wissensgesellschaft zu tun, dass die Bedeutung der Kreativwirtschaft vielen Menschen und auch der Politik nicht immer ganz bewusst ist. Denn große Fabriken mit tausenden Mitarbeitern sind auch leichter verkaufbar als kleine, agile Firmen mit 5, 10 oder vielleicht auch 20 Mitarbeitenden. Das gilt übrigens sowohl für die Politik als auch für uns Medienschaffende. Schauen wir in dieser Ausgabe also mal genauer auf die Kultur- und Kreativwirtschaft. Carsten Broster ist Kultursenator in Hamburg, dementsprechend auch für die Kultur- und Kreativwirtschaft zuständig und er hat Anfang März auf dem German Creative Economy Summit in einer Rede zu einem Neudenken der Kreativwirtschaft aufgefordert. Denn aus seiner Perspektive schauen viele nicht aus der richtigen Blickrichtung auf die Kreativwirtschaft und übersehen deshalb deren wirtschaftliche und auch gesellschaftliche Bedeutung. Wie er das mit dem Neudenken der Kreativwirtschaft genau meint, darüber spreche ich am besten mit ihm persönlich, mit dem Kultursenator aus Hamburg, mit Carsten Broster und sage hallo und herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
Sie kritisieren den Daniel-Düsentrieb-Wipe und das Ausstellen possierlicher Projekte meist prekärer Solo-Selbstständiger beim Thema Kreativwirtschaft. Sie persönlich hätten lieber mehr Aufmerksamkeit für die wirtschaftliche Bedeutung und die Innovationskraft der Branche.
Ja, tatsächlich, wobei nicht nur ich alleine, sondern das ist schon etwas, was uns in Hamburg seit vielen Jahren umtreibt, auch in der Art und Weise, wie wir Kreativwirtschaft denken, weil natürlich geht es auch darum, Dinge und Prozesse anders zu gestalten, als das bisher der Fall gewesen ist. Es geht auch manchmal darum, dass jemand Einzelnes eine disruptive Idee hat. Aber wenn ich mir so die meisten Kreativwettbewerber angucke, dann haben die schon immer so ein Vibe, der ein bisschen daran erinnert, als ob es nur darum gehen würde, Sachen zu machen, die irgendwie möglichst putzig und möglichst anders sind. Dabei geht es im Kern schon darum, Wertschöpfung anders zu denken, Wertschöpfung auch sozusagen humanzentrierter zu denken, auch vielleicht Innovationsketten anders zu betrachten. Und am Ende geht es damit schon darum, wirtschaftliche Prozesse vielleicht auch etwas anders zu denken. Und da lassen wir eine ganze Menge Chancen liegen, weil, wie Sie es gerade eben im Eingang ja schon richtig beschrieben haben, das häufig eher ein kleinteiliges Geschäft ist oder auch ein Geschäft, das sozusagen nicht sofort den politischen oder dem Wirtschaftsförderer, der unterwegs ist, sozusagen die mit einer einzigen Entscheidung herbeizuführende Selbstdarstellungsmöglichkeit liefert, sondern viel, viel kleinteilige und kleine Arbeit bedeutet, der Netzwerke und der Strukturen, die man anders denken können muss. Da steckt eine ganze Menge Potenzial, das wir nicht ausreichend heben. Nicht zuletzt auch, weil wir uns, da werden wir sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen, in den Strukturen der Betreuung zwischen den Ressorts oder den Wirtschaftsförderern auch immer nicht so ganz einig sind, was ist das denn jetzt eigentlich und wer hat sich darum zu kümmern? Da fällt auch manches immer zwischen die Stühle.
Was ich ganz spannend finde, weil wir uns tatsächlich auch schon länger mit dem Thema beschäftigen, unter anderem auch, das muss man mit der Transparenz halber sagen, weil wir im ersten Jahrgang der Kultur- und Kreativpiloten des Bundeswirtschaftsministeriums, was ja auch so eine Initiative ist, die die Sichtbarkeit der Branche machen soll, damals ausgezeichnet wurden als Podcast Radio Detektor FM. Da ganz am Anfang gab es einen ganz, ganz starken Fokus auf die wirtschaftliche Leistung, auf die Einordnung in den verschiedenen Industrien, chemische Industrie und so, wie wichtig, wie viele Milliarden und wie viele Millionen Mitarbeiter und so. Aber Sie sagen, das ist so ein bisschen über die Jahre aus dem Blick verloren.
Naja, es ist ja sowas. Also erstens hat die Kreativwirtschaft in der Art und Weise, wie wir uns mit ihr beschäftigen, ja auch so Moden durchlebt. Irgendwann haben alle Richard Florida gelesen und haben sie alle über die Creative Class gesprochen. Dann gab es hinterher kreative Stadtentwicklungsprozesse und wir haben darüber gesprochen, wie wir öffentliche Räume mit kreativen Möglichkeiten nutzen. Jetzt reden wir vielfach schon fast über kreative Bürokratie, was so ein neues Thema ist, das jetzt kommt. Und tatsächlich ist einer der Versuche, immer wieder die Bedeutung der Branche hervorzuheben, dass man ausrechnet, welche Wertschöpfung, welche Beschäftigungspotenziale liegen denn in dieser Branche drin. Und die sind erheblich. Dann kommt immer der Vergleich zum deutschen Maschinenbau und wie stark man da ist. Was man dabei aber übersieht, ist, dass Kreativwirtschaft ja nicht nur für sich selber Werte schöpft, sondern ganz häufig eigentlich unglaubliche Potenziale dafür bietet, auch Forschungs- und Entwicklungsprozesse, offene Innovationsprozesse anders zu betrachten, als wir das so in dem klassischen Zusammenspiel von eine Uni macht in der Grundlagenforschung Forschung eine Entdeckung über einen Technologiepark, wird das in eine Transfergesellschaft gebracht, dann wird ein Produkt daraus gebaut, das wird dann so lange marktoptimiert, bis es dann tatsächlich auch an den Markt gehen kann und dann gründen sich Firmen aus, um das dann in diesen klassischen Branchen zu entwickeln, sondern wir stellen fest, dass wir ganz anders innovieren und dass auch klassische Branchen von dieser Form des Innovationsdenkens profitieren können, wenn wir sie in Berührung zur Kreativwirtschaft bringen. Insofern liegt dann Potenzial weit jenseits noch der Wertschöpfung, die man dem Sektor im engeren Sinne zugesteht, bis hin zu so Sachen wie Ihrem Podcast, die natürlich auch ermöglichen, sich mit anderen Gedanken auseinanderzusetzen, jenseits der eigenen Branche, wenn man da auch mal reinhört, nicht, weil man kreativwirtschaftsinteressierter ist, sondern weil man einfach sich Gedanken darüber machen will, wie man eigentlich morgen und übermorgen auch ganz normale ökonomische Zusammenhänge in unserer Volkswirtschaft denken will. Und das kriegen wir nicht wirklich gegriffen. Teilweise wird das auch so ein bisschen verächtlich beiseite geschoben. Und das halte ich für einen echten Fehler.
Jetzt plädieren Sie dafür, das Ökosystem Kreativwirtschaft politisch neu zu denken. Wie sieht denn das aus?
Was wir festgestellt haben ist, und das gibt es ja durchaus auch an der einen oder anderen Stelle in den Netzwerkstrukturen, die sich aus der Kreativwirtschaft selbst gegründet haben, denken Sie sowas wie K3D, das neue Netzwerk der verschiedenen Kreativwirtschaftsverbände aus den verschiedenen Branchen, die mussten während der Corona-Pandemie alle feststellen, dass sie, weil sie ja Kultur- und Kreativwirtschaft sind und insofern zwei Dimensionen ihres Handelns haben, nämlich aus Kreation, Kreativität heraus, aus kulturwirtschaftlichen Zusammenhängen heraus, Sinn zu produzieren auf der einen Seite, andererseits aber Wirtschaft zu sein, in der Regel zwischen den Kultur- und Wirtschaftsressorts immer hin und her geschickt zu werden. Um das mal an einem ganz praktischen Beispiel zu machen. In der Regel ist es so, dass die Kulturministerinnen und Minister für die Autoren und Musiker zuständig sind und die Wirtschaftsressorts für die Konzertveranstalter und die Verlage. So kriege ich aber natürlich gar kein Ökosystem gesamthaft gegriffen, geschweige denn dann noch mit Dritten oder Vierten vernetzt. Und in der Regel kommt immer einer dahin und sagt, geh mal zum anderen, du bist doch Kultur, dann geht er zum Kulturressort, sagt er, du bist doch Wirtschaft. Insofern glaube ich, dass es Sinn hat, das gesamthaft zusammenzudenken. Und tatsächlich kann ich vor dem Hintergrund der Erfahrung, die ich in Hamburg gemacht habe, und ich habe diese Struktur ja geerbt, nicht erfunden, insofern ist das jetzt nichts, worauf ich mich ausruhen kann. Es hat schon einiges an Sinn zu sagen, aus der kulturpolitischen Perspektive heraus die Kreativwirtschaft auch als einen ökonomischen Zusammenhang zu begreifen. Das holt nämlich auch die Kulturpolitik daraus, dass sie sich nur für das Gute, Hehre und Schöne, das sie fördern kann, mit staatlichem Geld interessiert, sondern tatsächlich in eine Betrachtungsweise zwingt, die ordnungspolitisch, sozialpolitisch, wirtschaftspolitisch ein gesamtes Ökosystem in den Blick nimmt, nämlich die Kreativwirtschaft von am Ende dem Ateliermaler im zweiten Hinterhof bis hin zu globalen Tech-Giganten wie Google, die ja auch der Kreativwirtschaft zuzuordnen sind. Und das zusammenzudenken, und zwar auch ordnungspolitisch, auch in den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, macht auch Kulturpolitik wiederum schlauer und sorgt dafür, dass man es aus einer Hand betreuen kann. Ich würde mir sehr wünschen, dass der Bund dabei Gelegenheit auch mal sein Herz über die Hürde wirft. Einen gemeinsamen verantwortlichen Beauftragten für die Kreativwirtschaft gibt's ja immerhin schon. Das ist das erste Learning. Aber ich glaube, am Ende wird es darum gehen, dass man die Kompetenzen und die Ressourcen zur Betreuung dieser Branche auch an einer Stelle tatsächlich zusammenzieht und dann auch entsprechend richtig aufhängt, damit man daraus aus einer Hand eine Dienstleistung erbringen kann, die diese Wirtschaftsbranche ganz dringend braucht, weil sie eben so kleinteilig ist und mit so vielen unterschiedlichen Schwierigkeiten konfrontiert ist.
Und ich höre daraus, wir hier im Wirtschaftspodcast, im Brand 1 Podcast von Detektor FM sind die richtige Adresse. Ich kann tatsächlich eine Anekdote beifügen. Ich habe mal mit einem Kulturminister eines Bundeslandes auch bei uns gesprochen und der hat dann auch immer gesagt, naja, Kultur- und Kreativwirtschaft muss man sich leisten können, muss man fördern und so. Und Sie sagen aber eher, nee, eigentlich ist es eher Wirtschaft.
Nee, ich muss zumindest nicht alles fördern. Das ist tatsächlich, die Kulturperspektive ist immer, wir machen das, was wir fördern, das interessiert uns. Und wenn ich mir angucke, was im Bereich beispielsweise der Musik, was im Bereich der Literatur an Werten geschaffen wird, wenn ich jetzt in engeren Kulturbereichen sogar werde, wo ich keine Förderung für brauche, wo ich vielleicht Förderung brauche im Nachwuchsbereich und im Hinführen der Autorinnen und Autoren, der Musikerinnen und Musiker auf die Bühnen sozusagen oder auf die zum Erstlingswerk hin. Aber danach laufen diese Märkte durchaus eher so, dass sie Rahmenbedingungen brauchen, um die wir uns politisch kümmern müssen, aber nicht zwingend nur Förderung. Und erst recht sieht's aus, wenn ich in Bereiche hineingehe wie Design, wie Architektur oder andere. Wenn Sie ein Designbüro beispielsweise in Hamburg, wir haben über die Kreativgesellschaft, die wir vor mehr als einem Jahrzehnt in Hamburg gegründet haben, die eine eigene Wirtschaftsförderung ist, die sich um die Kreativwirtschaft kümmert, machen wir seit ein paar Jahren Cross-Innovation-Prozesse in einem Cross-Innovation-Hub, der mit europäischem Geld gefördert wird, wo es darum geht, klassische Industriebranchen zusammenzubringen mit Kreativwirtschaftsakteuren, beispielsweise einen Hafenlogistiker mit einem Designbüro. Nicht in so einem Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis, was man sonst häufig kennt. Die Ingenieure denken sich was aus und sagen dem Designer, mach's mal hübsch. Sondern tatsächlich in einem gemeinsamen offenen Innovationsprozess, Geschäftsprozesse, Logistikprozesse, auch Produktionsprozesse anders zu denken. Da kommen ganz spannende Sachen bei raus. Und wenn die großen klassischen Wirtschaftsakteure da einmal mit drin sind, sehen die sofort den Mehrwert dieses veränderten Blicks, sagen auch auf einen Prozess, den sie vielleicht seit 40, 50 Jahren auf eine bestimmte Art und Weise etabliert haben. Und das zu fördern, das zu heben, da kommen sie nicht ran, wenn sie nur denken, wo ist das schöne Produkt, das ich am Ende jetzt durch Förderung herbeiführen kann, sondern da geht es in der Tat eigentlich hart um Ökonomie. Und die darf man auch durchaus begreifen, weil Ökonomie muss kein Hindernis für sinnvolle Produkte sein, ganz im Gegenteil.
Carsten Broster ist Kultursenator in Hamburg, zuständig für Kreativwirtschaft und hier im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Wir sprechen noch eingehender in dieser Episode über die wirtschaftliche Kraft der Kreativwirtschaft und auch über Paul McCartney und Bono. Herr Broster, Sie zitieren im Zusammenhang mit der Kreativwirtschaft auch Paul McCartney und Bono. Taugt denn das Musikgeschäft als Beispiel für eine moderne Marktwirtschaft?
Ja, es gibt ein wunderbares Buch von, sagen, einem US-Ökonom, das heißt Rockonomics. Da versucht er tatsächlich unseren heutigen Zustand, unseren Volkswirtschaften, anhand der Mechanismen der Musikwirtschaft zu erklären. Und ich finde das ganz eingängig, weil man ein paar Sachen deutlicher verstehbar macht. Und tatsächlich wendet sich Paul McCartney, das ist das Zitat, das Kruger diesem Buch voranstellt, an einer Stelle, sagen, sehr drastisch und sehr deutlich gegen die Annahme, dass ja Künstler eigentlich nichts anderes wollen, als immer nur ein sinnhaftes Werk schaffen. Und Paul McCartney soll wohl mal gesagt haben, er habe sich tatsächlich buchstäblich mit John Lennon hingesetzt und haben die beiden gesagt, so, wir schreiben uns jetzt einen Swimmingpool, weil sie eben wussten, sie wollen damit durchaus auch Geld verdienen und das entwertet auch nicht das Produkt, was ja durchaus eines der seinen größten popkulturellen Werke ist, das jemals geschaffen worden ist. Und es lohnt schon zu verstehen, dass wer in Kreativwirtschaft und Kreativkontexten unterwegs ist, damit auch eine Wertschöpfungsperspektive hat und diese beiden Aspekte zusammengehen, worin ja ehrlicherweise eine Chance besteht, wenn wir es wieder schaffen, deutlich zu machen, dass ökonomische Kontexte durchaus was zu tun haben mit der Plausibilität, sinnhafte, kluge und auch gewollte und genutzte Produkte entstehen zu lassen und nicht nur Dinge, die der Profitmaximierung desjenigen dienen, der, sagen, sich überlegt, welches Bedürfnis kann ich denn nochmal wecken, dass ich dann mit etwas befriedigen kann, von dem die Leute bis vor 10 Minuten gar nicht wussten, dass sie es überhaupt brauchen. Da hat die Kreativwirtschaft andere Optionen, wirklich näher an menschlichen Bedürfnissen auch zu arbeiten und die so zu nutzen, dass man damit Geld verdienen kann, ist für eine Volkswirtschaft allemal zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn sie Sinn und Profit generieren kann daraus.
Also so ein bisschen die Kreativwirtschaft auch als Avantgarde.
Ja, als Avantgarde und fast als so ein, ich hoffe ein bisschen, eine Möglichkeit, uns auch wieder gesellschaftlich vielleicht zu versöhnen mit der Art und Weise, wie wir Wirtschaft organisieren. Ich erlebe das ganz häufig in vielen Gesprächen, die man im Alltag miteinander führt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das ist so eine fast so ein stehendes Vorurteil dagegen gibt, dass wer über wirtschaftliche Kontexte nachdenkt, eigentlich in unserer ausdifferenzierten Gesellschaft nur noch Profitmaximierung im Blick hat. Und natürlich kennen wir ohne Ende die Beispiele, in denen das auch tatsächlich genauso ist, wo ich irgendwie sehe, dass Unternehmen nur versuchen, ihre Marge noch zu erhöhen, dass sie versuchen, tatsächlich noch mehr rauszuholen, dass sie das auch auf Kosten der Produktqualitäten tun, auf Kosten der Arbeitsqualitäten, die dabei eine Rolle spielen. Und in der Kreativwirtschaft, weil es am Ende ja immer darum geht, dass die Sinnhaftigkeit des Produktes im Mittelpunkt steht, weil es ja um das Ergebnis eines Kreationsprozesses geht, hinter dem ja auch Menschen stehen, die den verkaufen können. Das ist das Bono-Zitat, was in dem Buch gebracht wird. Er sagte, ich kann eigentlich alles verkaufen. Ich komme aus einer Familie von vielen, vielen Verkäuferinnen und Verkäufern. Ich muss nur daran glauben, an das, was ich verkaufe. Und dieses daran glauben können, und zwar durch denjenigen, der es verkauft, das ist etwas, wenn uns das generell als Leitbild einer Ökonomie wieder stärker gelingen würde, dann würde auch das ein oder andere an, sagen, Hinterfragen der Legitimation unserer ökonomischen Kontexte gerade vielleicht wieder etwas besser gelingen, wenn wir darauf Antworten suchen und vielleicht uns auch ein bisschen damit versöhnen, dass wir natürlich ganz dringend und zwingend eine klare ökonomische und damit ja auf die Ressourcen und ihren effizienten Einsatz sehende Perspektive brauchen, wenn wir diese gigantischen Umwandlungsprozesse, vor denen unsere Volkswirtschaften momentan stehen, denn auch gemeinsam schaffen wollen.
Und das wäre auch, ohne jetzt zu sehr ins Lokalkolorit abdriften zu wollen, ich sag mal so ein bisschen der Hamburger Ansatz oder auch, ich sag mal, Björn von ABBA, ne? Der macht ja auch gute Geschäfte mit Kreativwirtschaft.
Der macht auch gute Geschäfte mit Kreativwirtschaft, auf eine andere Art sicherlich. Also sagen wir so, ich würde sagen, ich hoffe, dass es uns in Hamburg gelingt, dahin zu kommen. Wir probieren mit sowas wie in den Cross-Innovation-Hubs, mit diversen anderen Programmen was aus. Wir haben vor 2, 3 Jahren mal versucht, Spin-offs aus klassischen Kultureinrichtungen heraus anzuregen, nach dem Muster, wenn du in einem Theater oder einem Museum arbeitest und eine gute Idee hast, wieso machen sich eigentlich so wenige Leute aus diesen Kontexten heraus damit selbstständig und versuchen dann auch den Wechsel vielleicht aus einem vorher mit Zuwendungen und staatlichem Geld ermöglichten Arbeiten heraus, sich bewegend an den freien Markt mit so einer Idee dann vielleicht was Eigenes aufzubauen. Da geht, glaube ich, viel, viel mehr und tatsächlich das anzuregen, ist eine Option. Und die Hamburger sind ja immer schon stolz auf sich gewesen, dass sie besondere Pfeffersäcke sind und das mit dem Kaufmännischen und dem sagen Profit verstehen. Und warum soll man daraus nicht sagen etwas machen, was nicht den Sinn der kreativen Produkte beschädigt, sondern unter Umständen ihnen noch mehr Reichweite verschafft?
Stichwort Sinn. Ein Aspekt, der Ihnen ganz offensichtlich auch wichtig ist, ist die transformative Kraft der Akteurinnen und Akteure, beispielsweise für die Stadtentwicklung oder auch die tolerante Gesellschaft. Sie haben die Gesellschaft ja auch schon angesprochen. Da ist also am Ende tatsächlich mehr als die reine ökonomische Wertschöpfung.
Naja, es geht ja immer um beides. Also so wie ich auf Gesellschaft blicke und ich glaube, wie ganz viele auf Gesellschaft blicken, finden wir unsere Marktwirtschaft und diese Form des kapitalistischen Organisierens unserer Wertschöpfung dann sinnvoll, wenn es tatsächlich zum optimalen, effizienten Ressourceneinsatz dient, aber am Ende immer noch die Probleme löst, die wir haben bei der, wie wird das soziologisch so schön dann genannt werden, Reproduktion materieller Ressourcen, die wir in unserer Gesellschaft brauchen. Also produzieren wir das, was wir brauchen, um zu essen, zu leben und sozusagen uns gut im Alltag zu bewegen und um uns eben auch mit sinnhaften Auseinandersetzungen dann auch konfrontieren zu können. Und das zusammenzubringen, wenn das gelingt, kann die Kreativwirtschaft tatsächlich sowas wie ein Pfadfinder sein auf dem Weg hin zu einer Neubegründung und einer neuen Akzeptanz für wirtschaftliche Zusammenhänge in unserer Gesellschaft, weil wir ganz häufig feststellen müssen, alle regen sich über bestimmte Dinge auf. Wenn man genauer hinguckt, sind aber die Zusammenhänge doch immer etwas unklar eher und stark von Vorurteilen geprägt. Da kann Kreativwirtschaft, glaube ich, auch aus ihrer Kleinteiligkeit heraus dabei helfen, ein besseres Verständnis zu erzeugen und vielleicht auch mehr Akzeptanz für bestimmte Notwendigkeiten, die das Ökonomische auch mit sich bringt, weil man sieht, dass es am Ende dann auch der Befriedigung von etwas anderem dient. Und klar, wer sich in kulturwirtschaftlichen, kreativwirtschaftlichen Zusammenhängen bewegt, der denkt auch beispielsweise Arbeit anders. Der denkt den Raum, in dem das Ganze geschaffen wird, potenziell anders. Und der denkt auch die Gesellschaft anders, weil die ja immer Gegenstand der eigenen Arbeit ist und nicht nur etwas, das als Kunde quasi dem eigenen Prozess äußerlich bleibt.
Und wie können Sie als Politiker mit Ihren Kolleginnen und Kollegen dafür vielleicht noch bessere Rahmenbedingungen schaffen?
Das ist die goldene Frage. Also in Hamburg geht's mit sowas wie der Kreativgesellschaft, wo wir tatsächlich wirklich gesagt haben, wir machen für diesen Bereich einen eigenen Prozess. Unter der Kreativgesellschaft hängen dann auch nochmal Clusterorganisationen für die Medienwirtschaft, für die wir zuständig sind. Machen wir was für neue technologische Innovationsprojekte. Das ist sicherlich das eine. Das zweite ist, Formate schaffen, in denen man die unterschiedlichen Akteure im wirtschaftlichen Bereich zusammenholt und zur Kollaboration anregt. Also wie gesagt, diese Cross-Innovation-Hubs finde ich wirklich herausragende Möglichkeiten. Das Dritte, was wir gemacht haben, jetzt aus Corona kommt, ist, dass wir einen Fonds aufgelegt haben für ein paar Jahre, wo wir gesagt haben, wir wollen innerstädtische Flächen aktivieren, die gerade leer stehen und dort durch kreativwirtschaftliche Nutzung neue Ideen wecken, wie man Innenstädte anders beleben kann. Dann beispielsweise ein altes Karstadtgebäude bei uns in der Innenstadt, damit mit neuem Leben gefüllt auf 8000 Quadratmetern, sicherlich eine der größten kreativen Zwischennutzungen, die wir in Deutschland momentan so haben. Und das ist schon spannend, was dabei rumkommt. Wo es dann am Ende noch hakt und wo wir besser werden müssen, ist, dass es uns dann auch gelingt, bei denjenigen, die am Ende diese Gebäude, um bei dem Beispiel konkret mal zu bleiben, besitzen, das Bewusstsein dafür zu wecken, dass das nicht dauerhaft nur gehen wird, indem der Staat ihnen jetzt die entgangenen Mieteinnahmen kompensiert, sondern dass sie auch anders auf die Nutzung und die Aktivierung ihrer eigenen Flächen gucken und sehen, dass sie die teure Einzelhandelsmiete nebenan nur deshalb weiter werden nehmen können perspektivisch, wenn sie den Leerstand nebenan verhindern und den unter Umständen auch mit einer Nutzung verhindern, die nicht in der Lage ist, die gleiche Miete zu zahlen und man dann in so einer Gesamtschau und einer Querfinanzierung zu einer vernünftigen Lösung kommt und nicht immer automatisch sofort damit kalkuliert, dass der Staat da der Erste ist, der den Scheck deckt. Das ist sicherlich etwas, da wird man noch hart dran arbeiten müssen und dicke Bretter bohren. Aber ich stelle schon fest, dass ob in der Stadtentwicklung, in der Wirtschaftspolitik oder auch in anderen Bereichen das Bewusstsein, dass wir auf den alten eingelebten Pfaden nicht weiterkommen, sondern wir Dinge verändern müssen, wächst. Und dann sucht man nach Beispielen dafür, wie es gelingen kann, Dinge zu verändern. Und dann landet man eben tatsächlich ganz schnell in hochdynamischen, kreativen, wirtschaftlichen Prozessen und damit auch bei der Kreativwirtschaft, die ich aber eben nicht als so ein eigenes Cluster betrachten würde, sondern als eine vielfach verästelte Netzwerkstruktur, die eigentlich in alle Bereiche von Gesellschaft und von Wirtschaft hinein arbeiten und wirken kann, wenn man sie denn nur lässt und aktiviert.
Hier im Podcast geht's gleich weiter. Herr Broster, Sie haben gerade die alternativen Ansätze genannt und Sie persönlich, glaube ich, setzen große Hoffnung in die Kultur- und Kreativwirtschaft. Dabei benennen Sie auch zwei Dinge sehr konkret, nämlich anders besser leben und wirtschaften, sowie eine alternative und attraktive Zukunft auch wirklich anzuschieben.
Ja, dem würde ich nicht widersprechen.
Wie stellen Sie sich das vor?
Na, praktisch machen. Also ich glaube, das wird jetzt nicht in einem Podcast zu lösen sein, das Problem.
Schade.
Es geht, ja, wäre schön, dann hätten wir ein paar Probleme weniger. Aber das ist sozusagen, Sie erleben es ja auch, es gibt in den Gesprächen, ich vermute, das wird in Ihrem Podcast nicht anders sein, in vielen Gesprächen, die ich führe, merke ich ganz viel, es gibt wahnsinnig viele Menschen, die wahnsinnig viele Ideen haben und sich nach Möglichkeiten und Wegen sehnen, die tatsächlich mal in die Tat umzusetzen. Und dabei geht es häufig, stelle ich fest, gar nicht so sehr nur darum, dass das Geld fehlt, sondern dass man auch sozusagen das Packende nicht findet, an dem man einfach mal anfangen könnte. Und dafür eine Offenheit, eine Nahbarkeit und auch eine Transparenz zu sorgen, das ist etwas, das geht natürlich in einem Stadtstaat wie Hamburg leichter, als es jetzt in großen ökonomischen Kontexten wie auf Bundesebene geht. Aber wenn wir über sowas wie Energiewende nachdenken, wenn wir darüber nachdenken, wie wir Logistikprozesse anders gestalten, wenn wir darüber nachdenken, wie wir auch bestimmte Produktions- und Lieferketten sozusagen neu sortieren, auch durchaus in der großen Skalierung, dann stelle ich schon fest, dass das helfen kann, da mal Leute drauf gucken zu lassen, die mit sowas kreativ und anders umgehen können. Wenn ein Designer oder ein Architekt auf einen Logistikprozess guckt, dann sozusagen löst der nicht die zweckrationalen Wenn-Dann-Gleichungen, die die Ingenieurswissenschaft normalerweise löst, sondern dann guckt man sich durchaus auch den gesamten Fluss und das gesamte Ineinandergreifen der einzelnen Bausteine unter anderen Aspekten an und stellt auf einmal fest, dass wenn man hier an einer Stelle, auf die keiner bisher geguckt hat, etwas verändert, auf einmal einen richtig großen Hebel in der Hand hat, auch andere Dinge zu entwickeln. Und dann, wenn man das feststellt und feststellt, dass funktioniert, wächst die Lust, sowas weiter auszuprobieren. Und ich glaube, wir stehen vor einer Aufgabe, unsere Ökonomie neu zu denken. Wir werden sie ressourcenarm aufstellen müssen. Wir müssen mit den Möglichkeiten, die unser Planet uns bietet, in der Wertschöpfung ganz anders umgehen. Wir müssen mit Arbeitskraft ganz anders umgehen. Wir müssen Sinnhaftigkeit von Arbeit in einer Wirtschaft, die nach Fachkräften sagen, ganz dringend sich sehnt und mehr Leute braucht, auch anders daran arbeiten müssen, dass Menschen, die bei uns arbeiten, das Gefühl bekommen, das ist sinnhaft, was ich hier tue. Und all das sind Dinge, die können aus der Kreativwirtschaft heraus mit anderen Antworten belegt werden, als aus klassischen Vorstellungen standardisierter Arbeit oder Fließbandarbeit oder zergliederter Arbeit, die wir so in anderen Kontexten kennen, die da ja auch schon längst versucht werden zu überwinden, aber wo das eben aufgrund der Produktionsprozesse nicht ganz so leicht möglich ist. Und ich stelle immer wieder fest, wenn mal anfängt, sich was zu bewegen, wächst die Lust darauf, weiterzumachen. Und wir müssen nicht die großen, gigantischen Konzepte schreiben, wie wir in 30 Jahren die Transformation geschafft haben, weil bis dahin wird uns die Disruption dahin gerafft haben. Wir müssen einfach heute anfangen, uns in Bewegung zu setzen und in diesem uns auf etwas hinbewegen, gleichzeitig immer plausibler machen, wie das, wo wir uns hinbewegen, denn aussehen könnte und dafür die Fantasie anregen. Und das kann Kreativität, das kann vor allen Dingen Kultur auch, sagen, alternative mögliche Zukünfte aufscheinen lassen, die Lust darauf machen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und sich zu ihnen hinzubewegen.
Würden Sie sich denn dazu hinreißen lassen, zu sagen, an welcher Stelle sozusagen die Bewegung am ehesten gefordert ist? Also sind es die Kreativen oder sind es dann doch vielleicht die etablierten Firmen, die sich noch nicht so sehr trauen, vielleicht mit einem, ich weiß nicht, Puppenspieler oder auch einem Designer oder irgendwie in einer anderen Form von Open Innovation tatsächlich auch an einem größeren Projekt zusammenzuarbeiten? Also wie kriegen Sie das hin?
Es sind schon am Anfang alle, ich würde den Staat übrigens nicht vergessen und die Verwaltung, die auch sozusagen sehr darauf bedacht sind, sozusagen in ihren Linien zu bleiben. Und wenn ich dann auf die Regelungen, die wir dafür schreiben, gucke, wird es gleich nochmal komplizierter. Tatsächlich ist es so, dass am Anfang auch durchaus einiges an Beharrungskräften in diesen Cross-Innovation-Projekten auch bei den Kreativen war, weil manche sich auch gar nicht vorstellen konnten, so weit in so klassische Strukturen hineinzugehen. Auch da stellen wir fest, die Hürde muss überwunden werden. Auf der anderen Seite ist es sicherlich auch so, dass die Hürde überwunden werden muss bei denjenigen, die sich auch nicht vorstellen können, wie Sie es gerade gesagt haben, mit einem Kreativen zusammenzuarbeiten und Design Thinking in den Logistikprozess beispielsweise hineinzuholen. Aber wenn Sie damit mal anfangen und 2, 3 finden, die als Pioniere vorangehen und die dann beschreiben, wie das funktioniert, dann wächst tatsächlich auch die Bereitschaft, da hinterher zu gehen. Wir sehen das von Runde zu Runde, die wir da machen, dass mehr Leute mitmachen wollen, dass mehr Firmen mitmachen wollen, dass auch große Firmen mitmachen wollen und dass da wirklich auch so ein, man sieht, da ist ein Bedürfnis und man hat endlich eine Möglichkeit, eine Idee zu entwickeln, wie man mit diesem Bedürfnis, das intern da ist, nämlich nach einem veränderten Denken der Prozesse, auch tatsächlich umgehen zu können. Und das ist dann schon wirklich schön zu sehen. Und dieser Cross-Innovation Hub, der ja am Anfang so ein Versuch war, wo alle gesagt haben, kann auch schief gehen, kann auch scheitern, entwickelt sich tatsächlich ganz prächtig. Schwieriger sah es beispielsweise aus mit dieser Idee Spin-offs aus klassischen Kultureinrichtungen heraus. Da sind die Beharrungskräfte vor allen Dingen seitens der Kultureinrichtungen spannenderweise größer, als wir das am Anfang gedacht haben. Das Brett scheint etwas dicker zu sein. Aber sie bekommen ein Unternehmen immer, wenn sie ihm deutlich machen, es löst Probleme auf einem bestimmten Weg. Dann ist man da vergleichsweise undogmatisch. Und dieses Undogmatische kann man sich ja durchaus bei solchen Veränderungsprozessen zu eigen machen.
Das heißt, ein bisschen verkürzt gesagt, beide Seiten können da noch ein bisschen offener werden und undogmatischer werden.
Beide Seiten haben aber auch das Potenzial, das zu tun, weil wir gesehen haben, dass es geht.
Und da, das höre ich auch raus, sind Sie sehr optimistisch, dass da in den nächsten Jahren durchaus noch viel, viel mehr passieren kann und ja auch passieren muss.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja, am Ende stehen wir ja genau vor diesem Prozess. Wir müssen ja Dinge anders machen, wenn wir weiter klarkommen wollen und wenn wir vor allen Dingen auch weiter Wertschöpfungspotenziale heben wollen und wenn wir Sinnhaftigkeit unserer Gesellschaften sozusagen vernünftig erhalten wollen. Und insofern glaube ich, wäre alles andere als das davon ausgehen, dass wir das auch können, Selbstmord aus Angst vorm Tod. Und da sollten wir keine Lust drauf haben, sondern wir sollten versuchen, diese Potenziale zu heben und dabei auch die Bereitschaft zu entwickeln, durchaus mal zu scheitern oder etwas zu entwickeln, was am Anfang gar nicht im Ziel, sozusagen in der Zielperspektive des Projektes lag. Das kommt ja auch immer wieder vor, dass man das Problem, das man eigentlich lösen wollte, nicht löst, dafür aber irgendwas anderes entwickelt. Und dieses, ich sag mal, die Strukturen dynamisieren, flexibilisieren, sagen raus aus den Routinen, das ist etwas, da kann, glaube ich, die gesamte Wirtschaft von der Kreativwirtschaft ein bisschen lernen, die das schon teilweise in ihrer Prekarität notgedrungen machen musste oder aber, und es gibt ja durchaus auch große Kreativunternehmen, auch schon Strategien entwickelt hat, wie man das auch in 1.000, 2.000, 3.000 sagen Personenbetrieb mit implementieren kann, einfach ein paar Prozesse anders zu denken und Zusammenarbeit auch anders zu organisieren. Da ist echt noch eine Menge Luft nach oben. Und ich hoffe einfach, dass es uns gelingt, in einer Branche, die ja durchaus so Produkte imstande ist, zu produzieren, wie Paul McCartney oder Bono sie produzieren können, dass dabei auch etwas entsteht, was uns auch Lust darauf macht, diese Veränderung anzugehen. Weil wenn wir eins doch alle nicht mehr haben, dann ist es Lust auf diese schlechte Laune, mit der wir uns momentan auf schönste Art und Weise und mit der tollsten Anekdote erzählen, wie es schief geht. Ich wäre eher dafür, dass wir uns, wenn wir uns was vom Schiefgehen erzählen, dass zumindest die Stories sind, wo wir uns vorher beschreiben, wie wir es versucht haben und dass wir dazwischen dann die Geschichten erzählen können, indem wir beschreiben, wo auch mal was geklappt hat. Vielleicht auch, weil wir vorher was ganz anderes probiert haben. Aber dieses Gelingen, wieder zu etwas zu machen, worauf man Lust hat, das erlebe ich an vielen Stellen in der Kreativwirtschaft als einen ganz starken Motivator. Und ich hoffe sehr, dass wir uns den auch noch an anderer Stelle zu eigen machen und diese Kraft entdecken. Und zwar nicht nur in den Reden, die man dann mal hält, wenn man einmal im Jahr irgendwie als Verwaltung oder als Staat cool wirken will und deswegen ein entsprechendes Event oder einen entsprechenden Kongress macht, sondern wirklich auch versucht, das in die alltägliche Arbeit und das alltägliche Denken von ökonomischen Prozessen in unserer Gesellschaft mit hineinfließen zu lassen.
Ein optimistischer Carsten Broster im Brand 1 Podcast. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Hier im Podcast werden wir uns auch in der kommenden Ausgabe mit der Zukunft der Arbeit beschäftigen. Dann greifen wir ein viel und auch oft kontrovers diskutiertes Thema auf, nämlich die Vier-Tage-Woche. Wir sind dafür mit Carsten Maschmeyer verabredet, der ja durchaus auch kontrovers wahrgenommen wird. Zur Vier-Tage-Woche hat er, das kann ich schon mal verraten an dieser Stelle, eine für viele vermutlich überraschende Position. Wirklich alle jemals veröffentlichten Episoden dieses Podcasts hier, dieses Brand 1 Podcasts, von Arbeit bis Tinder, könnt ihr direkt auf der Webseite von Detektor FM hören. Dort gibt es zusätzlich Hintergrundinformationen, weiterführende Links und Bilder. Dem Podcast folgen könnt ihr natürlich in allen gängigen Apps, wie beispielsweise Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast oder auch Spotify. Und bei Apple und Spotify könnt ihr uns außerdem 5 Sterne dalassen, was uns nicht nur freuen würde, sondern auch die einfachste Chance ist, unsere Arbeit hier an diesem Podcast zu unterstützen. Wir können uns dann in einer Woche hier wiederhören, am Freitag, den 17. Mai und, wenn alles klappt, mit Carsten Maschmeyer zur Vier-Tage-Woche. In diesem Sinne, bis dahin, euch eine gute Zeit.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Katja Stamm. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.